Test, 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 45 Zoll, bla bla bla, bla. Klappt.
Offenbarung 3, Vers 14 bis Ende, heute Laodicea. Du weißt, wie schwer mir die Predigt fällt, Herr, und du weißt, so, ja, das nicht das ist, was ich gern predige, oder nicht gern ist, was ich gern erzähle, und, aber ich danke dir trotzdem so für die Vorbereitungszeit und für den Einblick, und ja, ich, ja, bitte ich einfach, dass du uns Mut gibst, so, um dir treu zu sein, so wie du treu bist, so, und ich bitte dich, dass du das jetzt führst, dass du wegnimmst, was nicht von dir ist, nicht wichtig ist oder nicht dran ist für heute, so, und ich bitte dich, dass du wo Vollmacht und Ernst gibst, und ja, dass du das einfach führst. Und zwar nie nötiger als jetzt, als heutzutage, so, dich zu suchen. So, ich danke dir. Amen. Ja. Oh Mann. So, ich habe mich viel informiert, weil wir sind jetzt beim 7. Sendschreiben. Das ist die Zeit ab 1900. So, und die Gemeindeform, die da entstanden ist, ne, und die halt bis heute noch da ist, so, und bis Jesus kommt. Und wir haben schon gesehen, so, wie Gott die einzelnen Kirchenepochen, wie sein Herz dazu ist, so, und diese Art zu lehren, diese Art ihm zu folgen oder auch nicht, so, und die Art, so, und als Leib Christi auf der Welt sich zu präsentieren, so, und die Sachen, wie man seinen Gottesdienst gestaltet und wie man seinen Glauben lebt, so, und die Sachen, wie man mit Gottes Wort umgeht und so weiter, und du siehst jedes Mal, dass Gott damit nicht okay ist, dass er eine ganz klare und direkte Meinung dazu hat, so, und dass er sagt, aber es immer ein kleiner Überriss da. So, immer eine kleine Herde da, so in den ganzen Formen und Epochen, und so, die ich mit Namen kenne, die ich mit Namen rufe und die mich mit Namen rufen und wissen, dass ich ihr Herr bin. So, aber zur Gesamtheit der Zeit sagt er, ihr seid weg von mir, ihr seid nicht bei mir, so, tut schnell Buße, dreht um, so, und kommt wieder zu dem zurück, wo es angefangen hat. So, ein ansonsten werdet ihr keinen Platz haben, so wie ihr jetzt schon keinen Platz habt. So, und weißt du, Gott ist das ernst, so, dass man Grenzen setzt, weil er setzt die Grenzen, nicht wir Christen. So, er setzt die Grenzen durch sein Wort und durch seinen Geist. So, und diese Grenzen muss man klar wissen. So, und es gab nie eine Zeit, wo sensibel sein anderen gegenüber lauter ausgeschrien wurde als heute. So auch unter Christen. Und wir müssen da aufpassen. So, wir müssen sensibel füreinander sein, so, wenn wir zusammenkommen oder mit den Menschen um uns herum, die Gott auch nicht kennen. Ne? Und wir müssen aufpassen, weil unser Mund sagt, Gottes Wort kann zerstören und kann heilen. So, und genauso können wir, ich habe das Problem, dass ich oft einfach zu direkt und geradeaus bin und überhaupt nicht nachdenke und einfach die harten Fakten, die dann aber auch wahr sind, so meistens, so einfach so rausplauze, wie sie sind. Und damit verletze ich Menschen leicht, ne? Ist klar. So, ich muss das lernen, sensibler die Wahrheit zu verpacken, so dass ich nicht gleich um mich schlage. So, sondern dass der andere eine Chance hat, es aufzunehmen. Ungefähr so, wie der Heilige Geist zu uns redet. Er kommt meistens nicht mit Schlägen und nicht so, dass wir sofort verletzt sind und beleidigt sind und von ihm wegrennen, sondern der Heilige Geist erklärt uns doch unsere Schwächen und Fehler und falsche Denkweisen doch eigentlich ziemlich sanft immer, oder? Er kommt an und er klopft ganz leise und eröffnet uns mehr und mehr den Blick dafür, so, worum es jetzt gerade geht. So sollten wir miteinander sein, in Liebe. So dass selbst die Ermahnung Erbauung ist. So, das ist schwer, das muss man lernen. Aber in Sachen Lehre und in Sachen Wahrheit, geistliche Wahrheit, da ist es tödlich, wenn wir sensibel sind. Du siehst das in den Briefen vom Neuen Testament. So, ich glaube, Paulus war ein sensibler mit seinem Umfeld, mit dem Menschen live, so ein, als in der Art, wie er die Briefe schreibt, ne? So ein, wie er die Bücher, halt die Gottesdienste hier aufschreibt. So ein, aber in der Lehre, so ein, und im Gottes Wort, da müssen wir klar sein und direkt sein, so ein, und Gottes Wort ist ein zweischneidiges Schwert und es schneidet heraus, was krank ist, und das tut weh, und es gibt eine Verletzung, so ein. Und genauso soll unsere Rede und unser Stand sein, wenn es um biblische Wahrheiten geht und um den Glauben und um die Lehre, wenn du lehrst. So, da müssen wir gerade sein. Und manchmal trifft das jemanden so, puff, so ein vom Kopf und dann ist er verletzt. So, weil er vielleicht noch stolz da ist, so ein, oder ja, weil er oder sie das gerade nicht will, so ein, verändert zu werden. Aber unsere Aufgabe ist es nun mal, so das Wort gerade zu schneiden, so wie es ist. Soll jetzt rauskommen. Und auch bei Jesus siehst du das. Ich glaube, Jesus war mit den Menschen um sich sensibel in seiner Rede. So ein, und jedem zwar so, wie er es braucht. Jemand, der ihn noch gar nicht kennt, der Gottes Wort noch nicht so kennt, mit denen hat er anders geredet, als mit Leuten, die ihm nachfolgen und die schon mehr von Gottes Wort haben. So ein, sensibel zu sein ist wichtig. Aber du siehst doch bei Jesus, wenn es um die Botschaft geht, wenn es um die Wahrheit geht, um die Lehre, dann ist er gerade und direkt und kompromisslos. So, und zum Beispiel sagt er zu den religiösen Führern, die die Leute in eine Religion ziehen, in einen Glauben ziehen, der wegführt von der Wahrheit, so, und sagt er, ihr Schlangenbrut, ne, ihr Natterngezücht, so, und was ihr da bringt, ist Gift, was aus eurem Mund rauskommt. So, und ihr seid blind, so, und ihr seid blinde Leiter, die Blinden mit in eine Grube ziehen. So, und oder zu Petrus, wo Petrus aus gutem Herzen, ne, sagt so, oh Jesus, nein, das wird nicht passieren, so wie du das sagst. Und er sagt, Satan hinter mich. Das muss Petrus super verletzt haben, weil er hatte seinen Jesus lieb. So. Aber Jesus wollte ganz klar zeigen, hey, das kommt nicht, das hört sich gut an und nett und lieb. Und ich weiß, du liebst mich und willst nicht, dass mir irgendwas passiert. Aber das kommt gerade nicht von Gott, das ist nicht die Wahrheit, sondern es kommt von dir, es kommt von Satan. So ein, weißt du, es ist wichtig, dass man auch den Mut hat, so klar zu reden. Und die Bibel tut das. Und wir sind jetzt durch die letzten 6 Sendschreiben gegangen und wir sehen, wie klar und direkt so Gott ist, so ein, wenn es um diesen Weg zu ihm wieder geht, so ein, wenn es ums Evangelium geht, so ein, um seine Herde, die er beschützt und leitet. Und wenn es und um die Leiter, die er eingesetzt hat, um seine Herde zu führen, so ein. Genauso werden wir hier sein bei Calvary Chapel, egal so ein, was Leute sagen, die hier reinkommen und sich dazu fühlen oder auch nicht, so ein, oder Leute außerhalb. So ein, hey, es ist wichtig, dass wir zu dem stehen, was die Bibel lehrt. Ich persönlich glaube, die Bibel ist von Gott, jedes einzelne Wort ist wahr. Gott ist allmächtig und gegenwärtig und er ist der Herrscher und der Herr. Ich bin sein Diener. Ich bin gestorben und ich bin wieder auferweckt worden. So, zu einem neuen Leben in ihm. Nicht mehr regiere ich, sondern er. Und ich weiß, die Praxis und die Theorie ist immer was anderes, weil es ist ein Kampf, nicht mehr ich zu sein oder nicht mehr in mir zu leben oder mich zu verwirklichen, sondern ihn machen zu lassen. Aber das ist Glaubensleben, das gehört dazu. Aber ich kann das sagen, so ist es. So, weil so ist es. So, und deswegen habe ich mich taufen lassen, um zu zeigen, nicht mehr ich möchte hier leben, sondern mein Herr. Nicht mehr mein altes Leben, sondern ich bin auferweckt. So ein, er soll regieren. Und heute befinden wir uns, so gucken wir uns Laodicea an. Laodicea kommt, sind zwei griechische Wörter zusammengenommen, so ein bedeuten Mensch oder Volk und Herrschaft. Laodi und Cea. So ein, also Herrschaft des Volkes. So, und von dem Wort her kommt auch unser Wort Demokratie. So, und das ist, ja, so, und das ist, es ist perfekt zu dem, was, wie die Welt seit 19. Jahrhundert aussieht und auch die Christenheit heute. So, und es ist Globalisierung, eine Weltreligion, so eine Einheit, ne? So, das sind Ökumene, so eine Allianz, so, das sind die Worte, die Hauptworte so der heutigen Zeit. So, das ist so das Herz. Ne? Alle wollen zusammenkommen. So ein, selbst die Welt soll eins werden. Eine Sprache, so ein, nicht mehr viele Kontinente, sondern alles ist zusammen und gehört zusammen und alles soll unter einer Hand regiert werden. Das ist der Plan. Und es läuft auch darauf hinaus, sagt die Bibel in der Endzeit. So ein, und genauso sagt die Bibel auch, wird es in der Gemeinde sein von ihm. Oder die, die sich Gemeinde Gottes nennen. So ein, sie werden alle zusammenkommen und es wird ein Glaube, eine Religion entstehen. Und auch das kannst du jetzt beobachten. Und ich hatte immer Angst, irgendwie da tiefer reinzugehen und mal zu gucken, weil ich habe immer dieses Wort modernes Christentum, aber ich hatte irgendwie immer Furcht, so mal nachzuforschen, wie sieht es denn wirklich aus? So, was ist denn jetzt eigentlich so schlecht? Oder was glauben denn die Christen heutzutage? Ne? So, aber jetzt musste ich es machen. Auch wegen dem Thema mit anderen Gemeinden zusammenarbeiten und so. Ne? So, weil es mir echt am Herzen liegt, schon immer. So, und ich mir das schon immer wehtat in meiner Seele, dass die Christen sich so untereinander streiten und kämpfen. So, warum kann keine Einheit sein? Jesus sagt so, unter der Liebe untereinander wird die Welt erkennen. Ne? So, ja, von daher musste ich mich damit auseinandersetzen. Und ich werde heute ein paar Fakten bringen und die sind zwar nicht geistlich erfüllend, aber ich denke mir, dass es wichtig ist, so, sich damit zu beschäftigen als Christ. Und das ist nun mal jetzt Thema, von daher passt es. So, dass man einfach weiß, woran man ist. So. Und zwar erschreckend. So. Okay, erstmal zu Laodicea. Laodicea war eine ziemlich wohlhabende Stadt, eine sehr wohlhabende Stadt. Es war Bank- und Wirtschaftszentrum so von der damaligen Welt. So. Es war die wohlhabendste Region, so als Region, ne, so weltweit gesehen damals. So. Die Unterhaltung war ein absolutes Plus und super wichtig. Sie hatten am Pip-Theater dann über 30.000 Menschen reingepasst. Und fast jeden Tag der Woche war das Ding voll. Ne? Mit Theater und Shows und was auch immer da so gerade aktuell war zu jeder Zeit im Pocher. So, also im Grunde nichts anderes als heute so weltweit gesehen. Ne? So. Lesen wir mal. Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe. Und das ist schon krass zu sehen. Wir gucken mal, was in den letzten 6 Versen stand. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe. Der Gemeinde in Sardes, der Gemeinde in Smyrna, der Gemeinde in Ephesus, der Gemeinde in Thyatira. So ein. Aber jetzt lenkt Gott das Bild und sagt in der Gemeinde von Laodicea schreibe. Im Deutschen kommt das nicht so gut rüber, aber es bedeutet so viel wie gehört nicht zu mir, sondern ist was Separates, so was mit mir nichts mehr zu tun hat. So ein, also der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen. Und Amen bedeutet übersetzt unveränderlich oder fest. Und das ist genau das, was der heutigen Christenheit, wovon sich getrennt hat. Dieses Unveränderliche, dieses Feste, dieses Beständige, dieses sich nicht verändernde, verändernder Gott. Und Glaubensbasis. So ein, das sind, und wir werden als fundamental beschrieben aus dem Grund, weil wir ein Fundament nehmen und darauf bauen. So. Aber wenn du heute die Christenheit anguckst, und wir werden nachher, bringe ich ein paar Beispiele, denke ich mir nicht aus, und das halt, wie sie leben, was sie sagen und lernen und was ihnen wichtig ist, wie sie sich halt präsentieren. So, von daher, so ist echt interessant. So, wenn ich heute die Christenheit angucke, in der Gesamtheit, gibt natürlich immer Ausnahmen, ne? Wie in jeder Gemeindeform, so, aber so von der Masse her gesehen, dann ist die Christenheit heute fundamentlos. So, sie haben keine Basis mehr, auf das sie bauen. So, alles ist okay, so, und oder alles ist falsch. Es kommt halt auf die Zeitepoche an. So, wie die Welt halt sich verändert von der Moral und von Vorstellungen Gut und Böse. So, das ist das Fundament, ne, die Zeit. So. Aber Gott hat zu uns gesagt, hey, ich habe euch ein Fundament gegeben. Ich bin ein Gott, der sich nie verändert. Ich habe einmal eine Entscheidung getroffen und die bleibt. Meine Entscheidungen ändere ich nicht. So, ich habe eine Persönlichkeit und eine Art von meinem Charakter und die ist fest. Ich bin unveränderlicher Gott. Und entweder nehmt ihr mich so, wie ich bin, oder ihr lasst es. Aber ich werde mich für euch, ich kann mich für euch Menschen nicht verändern. Weil das wäre nicht mein Charakter. Das sagt der Amen, das sagt der Treue, der nie aufhört und keine Kompromisse macht. Und das sagt der wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Und es ist interessant, weil in Laodicea, Laodicea war so reich, dass sie keine Hilfe brauchte. Es gab ein großes Erdbeben 60 nach Christus und die gesamte Stadt wurde zerstört. Und das Römische Reich, so das damals, ne, die Macht hatte, kam sofort dorthin, hat Boten hingesandt und also steht in den Geschichtsbüchern, und hat halt finanzielle Unterstützung und Hilfe angeboten und Material und was man halt so braucht. Laodicea hat gesagt, wir wollen keine Hilfe vom Römischen Reich, wir schaffen das selbst. Und die haben es super schnell wieder aufgebaut, die hatten genug Geld und Möglichkeiten. Sie konnten alles selber ohne fremde Hilfe. Und ich glaube, das ist auch der Zeitgeist der heutigen Christenheit. Wir brauchen niemanden anderen. Wir brauchen keinen Herr, wir brauchen keinen Gott, der die Macht hat. Wir brauchen keinen Heiligen Geist. Wir brauchen kein Ausstrecken und Bitten um finanzielle oder materielle Unterstützung. Wir sind mächtig genug, um unser Ding, was wir uns aufgebaut haben, durchzuziehen. Wir sind die, die beherrschen und bestimmen, und wir sind die, die nicht fragen, sondern die handeln. Es trifft es auf den Schuh. Also, das Herz von Laodicea damals als Stadt war, sie haben keine Hilfe angenommen, und sie haben angebotene Hilfe abgelehnt. Und das ist ein Zeichen für ich bin reich und ich bin stolz. Aber sie waren von was abhängig. Und zwar vom Wasser. Jeder Mensch braucht Wasser zum Trinken. Und wir wissen, das Wasser ist im biblischen Sinn ein Bild für den Heiligen Geist. Und sie hatten Bezug auf zwei Quellen. Die eine Wasserquelle kam von Kolosse, von der Stadt. Das war ein eiskalter Strom von dem Berg, der runterfloss. War aber ein paar Kilometer weg. Und bis er in Laodicea war, da war der Strom warm. Und die andere Quelle, kam von Hierapolis oder so. Und das war eine heiße Quelle, da war eine Vulkanaktivität und das Wasser war rund so 50 Grad heiß. Aber wenn es so 6 Kilometer ungefähr entfernt von Laodicea, gibt es auch heute noch, aber wenn das Wasser in Laodicea war, dann war es warm. Das heißt, die hatten kein heißes Wasser, kein kaltes Wasser, die hatten immer nur lauwarme Brühe. Die hatten auch keine Möglichkeit, das kalt zu machen. Und es ist ein perfektes Bild, für was mit unserem Herz passiert. Wenn wir unser Wasser aus anderen Quellen beziehen müssen. Jesus hat gesagt, wir haben direkten Zugang zu diesem lebendigen Wasser. Wir haben direkten Zugang und die Quelle liegt nicht außerhalb, bei irgendwelchen heiligeren Menschen als wir. Oder sonst irgendwas, sondern der direkte Zugang Er fließt aus uns. Wir sind dieser Berg, wo diese Quelle rauskommt. Wir sind dieser Berg, wo Mose den Holzstab hatte und an den Berg gekloppt hat, so, wo auf einmal diese Quelle rauskam und alle wurden satt. So, genauso ist auch bei unserem Herz, kam Jesus mit dem Kreuz und hat draufgeschlagen, so aus diesen harten Felsen, aus diesen Steinen, der blind war und so hart, um Gottes Liebe anzunehmen, so, und zu erkennen, dass man Vergebung braucht, so, und das Holz hat es berührt, unser Herz, und es ist gebrochen. So, und jetzt haben wir eine Quelle in unserem Herzen, so, wo lebendiges Wasser rausströmt, unaufhörlich. So viel, dass andere davon satt werden. Aber es kann so schnell passieren, dass wir das vergessen. Es kann so schnell passieren, so, und dann versiegt die Quelle. Und da sind wir dran schuld. Hey, bleib dir immer im Bewusstsein, dass du alles bekommen hast, was du brauchst. Und dass du keinen Menschen, kein Buch, keine Lehre oder sonst irgendwas brauchst, so, um diese Quelle zu nutzen. So. Weil sie abhängig waren von diesen zwei Quellen außerhalb, so ein Valoice hat sich nie sicher gefühlt. So, weil wenn irgendein Feind kam, brauchte nur die Quellen umleiten und Valoice hatte kein Wasser mehr. Das bedeutet, nach spätestens 3-4 Tagen so müssten sie die Stadt aufgeben. Ne? Weil dann würden sie verdursten. Essen geht immer noch, aber trinken ist schwer. So. Und deswegen haben sie immer Ausschau gehalten. Und wenn nur irgendein Feind, irgendjemand kam, der irgendwie wie ein Feind aussah und ihre Existenz, das ihr erbautes, so ein Ding da, so ein, wenn es danach aussah, dass der das zerstören würde oder angreifen würde, so dann haben sofort Boten rausgesandt und haben gesagt, was wollt ihr haben, wir werden es euch geben. Wir sind reich, so ein, sagt, was ihr wollt und wir werden es euch geben. Und auch das ist ein super krasses Bild für das, was heute abgeht. Sobald es aussieht, als ob das Selbsterbaute am Bröckeln ist, so, dann geht man Kompromisse ein, so, um es zu erhalten. Es war eine kompromissvolle und weltliche Gemeinde in Laodicea. So, und das ist, trifft den Zeitgeist auf den Punkt. Und Jesus sagt hier, weil ihr lau seid, werde ich euch ausspeien aus meinem Mund. Und wenn man das Originalwort anguckt, dann steht da nicht spucken, sondern kotzen. So. Und ich hasse dieses Erbrechen. Es gibt nichts Schlimmeres für mich, als zu erbrechen. Ich liege lieber eine Woche lang im Bett so mit Schüttelfrost und allem, was auch schrecklich ist, Schüttelfrost. Aber zu erbrechen, das ist das Schlimmste überhaupt. Ich möchte Jesus auch nicht kotzen sehen. Und ich weiß nicht, wir Männer sind da vielleicht noch ein bisschen extremer, weil wir leiden richtig unter dieses Erbrechen. Bei Frauen hast du das Gefühl, naja, was wir machen, und uns geht's wirklich schlecht. Also man hört, wenn uns so übel geht. Und bei Frauen hast du das Gefühl so, oh, ich habe gerade gebrochen. Hey, aber Jesus kann es noch nicht mal in sich behalten. Und es geht hier nicht um die Stadt Laodicea. Gott hat die 7-Sendschreiben nicht wegen den Städten aufgeschrieben, ne? Sondern es geht um Christen oder die sich so nennen. Es geht hier um Glaubensmenschen. Und Gott sagt zu diesen Glaubensmenschen, nicht zu der Welt, sondern zu denen, die sagen, sie gehören zu ihm, ich kann euch nicht behalten. Mir wird übel. Vers 17. Denn du sprichst, ich bin reich, und du sprichst, ich habe Überfluss, und mir mangelt es an nichts. Du erkennst nicht, dass du elend bist und erbärmlich bist, dass du arm bist, dass du blind bist und dass du entblößt bist. Volk herrscht. Das Das sind diese geistliche Blindheit, die kenne ich von mir und die kenne ich von anderen. So, und wenn ich in Sünde lebe, und ich habe schon in Sünde bewusst gelebt als Christ, so, dann hat mir Gott die Augen aufgemacht und hat mir gezeigt, wie blind ich bin. Und wenn du in Sünde lebst, dann bist du blind. Auf einmal wird alles, wofür du sonst einstandest und was Basis war und klar ist, so ein, ist verschwommen und geht irgendwo hin, so ein, wo du keine richtige Stellungnahme mehr zu hast. Und auf einmal findest du keinen Grund mehr, warum es schlecht sein sollte. So ein, diese geistliche Blindheit, die passiert super schnell. So ein, es sind, ich habe Angst davor, Laodicea zu sein in meinem Herzen irgendwann. So ein, das ist die größte Angst, die ich habe. Weil du kriegst es nicht mit. Sie glauben, sie sind reich. Sie glauben, sie sind lebendig. Sie glauben, sie sind, sie haben was zu sagen und zu präsentieren. Aber Gott schaut sie an und sagt, du bist genau das Gegenteil, mein Schatz. So, du bist arm, du bist blind, du bist nackt. Du glaubst, du bist in königlichen Gewändern, in meiner Herrlichkeit, angezogen mit mir. Du bist nackt. So wie der Kaiser in den unsichtbaren Kleidern. So, du kannst noch so viel zupfen und machen und dich schön fühlen und dich angucken. So, und du kannst dir noch so sehr einbilden, dass du was anhast. Du bist nackt. Und alle sehen es, wie entblößt du bist. Ich sehe es, wie entblößt du bist. So, du denkst, du bist reich, weil du ein paar Schätze hast oder ein paar Gebäude oder ein paar Ansichten, so, die zur Zeit passen und die ankommen. Hey, du bist arm. Ich rate dir, Vers 18, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Und Laodicea war weltbekannt für Augenmedizin. So, die hatten super coole Mediziner, so, die haben ganz viele Augenkrankheiten geheilt, operiert, so, und bestimmte Produkte. Sie hatten noch so eine Augensalbe, das war ein weißes Pulver mit irgendwas vermischt, dann hatte sie Salbe und dann, so, das wurde weltweit vermarktet. Und wenn irgendjemand so ein Problem mit den Augen hatte, wenn du genug Geld hattest, ne, so sind die nach Laodicea rein, um sich, naja, medizinisch zu versorgen. So. Und diese Blindheit und Entblößtheit und dieses, so ein, diese Armut, obwohl, und dieser falsche Blick, ich bin reich und ich bin was und hier passiert was, so ein, ja, das findest du heute. Und ich habe zwei große Bewegungen mir rausgesucht, so, wo ich denke, die sind in Deutschland noch sehr populär, aber die sind weltweit halt gerade so, ne? Es gibt viel mehr, aber so zwei große Sachen. Einmal eine große heutige Bewegung, die findest du jetzt, kommt aus Amerika vom Ursprung her, aber jetzt findest du die in, ja, in der evangelischen, in der katholischen, in freien Gemeinden, in kleinen Hauskreisen, so, die findest du gerade überall. Und das ist die, ich muss mal gucken, wie ich das nannte. Ach ja, dieses Besucherfreundliche Gemeinde. Kennt ihr das? Oder lass mal sehen. Ja, die Gemeindewachstumsbewegung heißt sie. So ein, und vielleicht sagt euch das als Wort nicht. So ein, aber das ist zum Beispiel Willow Creek. Pro Christ. So ein. Und in der Allianz findest du das sehr viel. So ein, was die, diese neue Ansicht, diese neue Art zu lernen und Gottesdienst zu gestalten und Glauben zu leben, was sie sagt, okay? So ein paar grundlegende Sachen. So ein, also erstmal, haben sich die Leute damals so ein, haben sich das angeguckt, so die Gemeinden, und haben gesehen, in den Kirchen und freien Gemeinden, so, da kommen immer weniger Leute, ne? Die haben sich gefragt, wie kann das sein? So, die haben sich andere Sekten angeguckt und haben gesehen, so, oder Religionen, ey, da strömen die Leute hin. So, wie kann das sein, dass wir immer weniger kriegen? Und dann kam ein Typ, der hat einen Namen vergessen, der war noch nicht mal Christ, der hatte Theologie studiert, aber hat mit Gott nicht viel zu tun. So, der hat auch Psychologie studiert und der kam dann, hat sich das beobachtet in Indien, wie es so funktioniert, und kam dann auf die Idee, so, ja, wir müssten von diesem einfachen Evangelium, von dieser einfachen Art Gottesdienst zu machen, von dieser einfachen Art, so, zu evangelisieren, wir müssen davon weg, Sohn, und wir müssen uns die Welt angucken und das nachahmen. Und den modernen Zeitgeist einfangen, Sohn. Also weg vom Unkomplizierten hin zum prunkvollen Komplizierten. Damit die Leute das Gefühl haben, sie sind modern aktiv, so, und sie sind dabei, das ist genau das, was sie wollen und so. Das müssen wir suchen. Und dann kam, und so sind heute die Gottesdienste bei Willow Creek zum Beispiel, so eine unglaubliche Musik und Bands. So ein, du sitzt da drin und es ist der Wahnsinn. So ein im Gottesdienst riesige Theaterstücke, die besser inszeniert sind und aufwendiger als Hollywood. So ein, und lernen, so die nicht mehr, also es wird nicht mehr aus der Bibel gelehrt, sondern der Gottesdienst so gestaltet, dass nur noch nette Geschichten erzählt werden. So. Und sie rechtfertigen Handeln damit so, dass sie sagen, Jesus hat es genauso gemacht. Guck mal, der hatte riesen Events, so ein Massen zu sich geschart, hat geheilt und das war so seine Art zu evangelisieren, so irgendein cooles, großes Ding, damit die Massen erstmal angelockt werden und dann das Evangelium zu erzählen. So. Und Jesus hat nicht gelehrt, sondern er hat in Gleichnissen und Geschichten erzählt. So, und deswegen machen wir das auch so. Aber Jesus, wenn du in der Bibel anguckst, dann hat er Gleichnisse und Geschichten benutzt, um was zu illustrieren. Und wenn er es illustriert hat, so, dann hat er es für die, so, die es verstehen konnten geistlich, so, dann kam er mit der biblischen Wahrheit und hat gelehrt. So. Und wenn du in ihre Seminare guckst, findest du auch online ganz viel so ein und auch in bestimmten Büchern, so für Gemeinden jetzt hier, dass man das anwendet, so dann wird halt gesagt, ja, wenn du Gottes Wort dort, also wenn du predigst, so, dann darfst du ihnen nicht das, also den Zuhörern nicht das Gefühl geben, dass sie sich irgendwie unwohl fühlen, so, sondern du musst den Gottesdienst so gestalten, dass die Menschen sich frei fühlen und geborgen und wie zu Hause. Sag niemals etwas über Blut, sag niemals etwas über Kreuz, über Kreuzigung, so ein, über Herr und Diener, so ein, über Buße tun und über Gehorsam. Gehorsam Gott gegenüber. So. Weil sonst fühlen sich die Leute nicht wohl. Und dann kommen sie nie wieder. So. Und ich habe das schon oft gehört, aber habe mich damit halt noch nie so beschäftigt. So. Und ich habe jetzt Willow Creek so ein bisschen mal so die Homepage mir angeguckt und halt die Lehren und so ein paar andere Sachen noch. So. Und es war eigentlich super erschreckend, was da so rauskommt, weil das ist die Wahrheit. So. Und das Krasse ist, dass in evangelischen Kirchengemeinden, dass es jetzt übernommen wird, dass es jetzt die moderne Art ist, so ein Jesus zu verkündigen. So ein, und durch ein Buch kam das nach Deutschland. Kennt ihr das? Nee, nicht die Hütte, das ist jetzt so ein Nachfolger, aber Leben mit Vision? Hast du gelesen? Ja. Ich habe einen Artikel gesehen, wo in jeder Gemeinde so ein, es gibt keine Gemeinde, wo Christen sind, die das Buch nicht gelesen haben. So. Und alle fahren drauf ab. Und wenn du dir das anhörst und auch so einen Gottesdienst mal als MP3 downloadest und dir anhörst, so, dann hört sich alles an, wie es in Gottes Wort steht. So, und irgendwie erkennst du nicht, dass da irgendwie was anderes ist. Aber wenn du es halt genau erforscht, dann kriegst du mit, dass sich einiges verändert hat. So. Nee, es geht hier nicht um Hasspropaganda, sondern es geht einfach um Laodicea und um die Zeit, wie Gott gesagt hat, wie die Christen sein werden, bevor er kommt. So. Jens Krapo zum Beispiel hat gesagt, hier wird nach meinem Erachten der Schwerpunkt der Heilsbotschaft von den sündigen, gegen Gott rebellierende Seele hin zu einer gequälten und getriebenen Seele. So, und es bedeutet so viel wie so ein, in der Bibel siehst du, in uns wohnt nichts Gutes. so ein, und wir haben ein böses Herz. In der Bibel, wenn du durch die Bibel gehst, so, dann hast du ein Evangelium, eine Heilsbotschaft, die dir vermittelt, so ein, wir rebellieren gegen Gott, wenn wir uns nicht gegen ihn entschieden haben. So ein, und wenn er, wenn wir rebellieren, dann heißt es, dass wir falsch sind, dass wir böse sind. Und was dann bedeutet das? Wir haben ein Gericht verdient. So ein, wir müssen verurteilt werden. So ein, wenn du aber nicht rebellierst, sondern wenn du glaubst, so ein, ich habe eine gequälte Seele, und zwar kann ich nichts dafür, so ein, sondern es ist einfach diese Sündenmacht, so wird es halt beschrieben, so ein, die, also in mir ist was Gutes, ich bin eigentlich an sich ein guter Mensch, so ein, aber ich bin nicht fähig, so ein, gut zu leben, einfach nur weil Satan und die Sünde halt mich immer wieder verleiten und verführen. So, wenn du gequält bist und eine getriebene Seele hast, ich will das nicht, aber irgendwie sagt Paulus selbst so, irgendwie kann ich nicht anders, einfach nur weil der andere ist halt schuld. So, wenn du gequält und getrieben bist, so, dann brauchst du keine Buße. So, dann brauchst du, hast du kein Anrecht auf ein Gericht, warum auch? Warum sollte man dich verurteilen für was, wofür du nichts kannst? So, du brauchst kein Gericht mehr und du brauchst somit auch keinen mehr, der für dich bezahlt, sondern du brauchst einen Tröster und du brauchst Hilfe. Du brauchst einen Helfer. Ich brauche keinen Tröster und ich brauche keinen Helfer. Ich brauche jemanden, der für mich bezahlt. Ich brauche ein Lamm, auf den ich meine Sünden lege und sage, ich bin schuld. Und selbst wenn ich nie gesündigt hätte, bin ich trotzdem schuld und habe den Tod verdient, weil Adam, durch Adam wurde die Sünde übertragen. Ich bin durch Adam schuld. Und begnadige mich. Ich muss meine Hand auf den Lamm legen und sagen, du musst für mich sterben, weil ich bin schuld, aber du bezahlst. Du bist schuld jetzt. Zum Beispiel Adam und Eva im Garten Eden. Gott hat ihnen die freie Wahl gegeben und hat gesagt, lass das, fass diese Frucht nicht an. Ansonsten seid ihr tot. Ansonsten müsst ihr sterben. Und die Schlange kam, Satan kam und hat gesagt, ach komm, ist nicht so schlimm, kannst du machen. So hat Gott das nicht gemeint. Er hat nur Angst, dass ihr selber wie Gott werdet. Und Eva beißt ab. Und Eva reicht Adam und er beißt ab. Und dann sehen sie ihre Scham und verdecken es. Und dann kommt Gott im Garten Eden. Und was sagt Adam? Oder was sagt Eva? Und was sagt Gott? Gott sagt, hey, was habt ihr gemacht? Und Eva sagt, ja. Adam sagt, ja, die Eva ist dran schuld. Ich bin nicht dran schuld, ich wurde verführt. Eine gequälte Seele. Ich wollte ja nicht, aber ich konnte nicht anders dann. Ist meine Frau. Und Eva, was macht sie? Ich bin nicht dran schuld, Satan ist dran schuld, weil er kam ganz listig und hat das einfach verdreht, und dann hat sich so real angehört. Satan ist schuld. Und was sagt Gott? Ihr seid schuld. Du bist schuld. Und jetzt werdet ihr geistig sterben und jetzt werde ich euch rausschmeißen aus der Gemeinschaft mit mir. Und jetzt werde ich euch züchtigen, weil ich euch liebe. Jetzt werdet ihr arbeiten und jetzt werdet ihr so Kinder gebären und jetzt wird Krankheit kommen und Schmerz. Das ist das biblische Evangelium. Hey, du kannst niemanden zum Glauben führen, wenn nicht vorher eine Schuldbekenntnis da ist. Der Heilige Geist macht Folgendes als allererstes in unserem Leben, er wird uns überführen, damit wir erkennen, dass wir Sünder sind. Und wenn wir von Schuld überführt sind, dann können wir Buße tun. Und dann können wir ein neues Leben empfangen. Weil wir müssen erkennen, dass wir die Schuld tragen und wir müssen sie jemand anderem geben, der sie für uns trägt. Und das ist schon krass. Die Bibel sagt, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Und was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzendienern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. 2. Korinther 6. So ein Und in Sachen Einheit und Zusammenwirken ist es echt wichtig, dass du dir eine Frage stellst. Und die, da musst du Klarheit finden. Und zwar, was bedeutet es eigentlich, Christ zu sein? Ich warte nur, bis ihr fertig gelesen habt. Aber was bedeutet es, Christ zu sein? Zweiter Korinther 6, Vers 14. Ich kann euch nachher die ganzen Bibelstellen nochmal geben, okay? Aber was bedeutet es, Christ zu sein? Was heißt es eigentlich, so ein Ich bin Christ? Nee. Du kannst doch Muslim sein oder Hinduist, so ein. Was denn?
Mich selbst aufgeben, mein eigenes Willen, ja.
Ins Kreuz hängen, den Kreuz nehmen. Jesus geben, den Kreuz nehmen.
Na? Es gibt eine alte Version und eine neue. Die alte Version, an die ich mich halte, ist das, die Version, die in der Bibel steht, die mir da vermittelt wird, was es heißt, ein Christ zu sein. Und die ersten Menschen, die gesagt haben, ich bin Christ, um damit auszudrücken, ich gehöre einer Gemeinschaft an, die ein gleiches Fundament haben, so einen Glauben, die haben damit gemeint, ich gehöre zu Jesus Christus. So ein Ich folge Jesus Christus nach. So, ich bin nicht mein, ich bin nicht Stefan Spieler, sondern ich bin des Christus. Ich bin Christ. Eine klare Botschaft. So ein Christentum heute, da kannst du das nicht mehr bringen. Ich kann nicht mehr sagen, freimütig, ich bin Christ. Weil Jesus hat gesagt, es werden viele kommen in den letzten Tagen, viele Jesusse. Es werden viele ausschreien, Herr, Herr. Und ich werde sagen müssen, ich habe euch nie gekannt. Heute Christ zu sein bedeutet, ich gehöre einer christlichen Organisation an. Es bedeutet nicht mehr, wenn du sagst, ich bin Christ, dass Jesus mein Herr ist, und Jesus der einzigste Weg in den Himmel ist. Es bedeutet nicht mehr so, dass Jesus Christus das Lamm ist, das meine Schuld trägt. Sondern es bedeutet einfach nur noch, ich gehöre zu dem Club. Ich bin Christ hat eine wichtige Bedeutung. Und du musst echt für dich klären, was das für dich bedeutet, wenn du sagst über dich, du bist Christ. Im Kirchentag, zweite große Glaubensrichtung jetzt gerade, ist die Ökumene. Also Ökumene bedeutet evangelisch, katholisch, freikirchlich, apostolisch, baptistisch, alles mögliche, kommt alles in einen Pott. Ne? Jetzt sind die Mormonen, glaube ich, mit dabei und beim Ökumenen vom heutigen Stand, was daraus entwachsen ist, in Leipzig hatten zum Beispiel ökumenischen Gottesdienst einmal in der Woche oder einmal im Monat, Da ging ich einmal, ging ein Freund mit mir hin, und da war ein buddhistischer Priester, der da gelehrt hat. So ein Ökumene bedeutet so ein, wir bringen alle zusammen, endlich in Einheit und im Frieden. So wie Jesus es wollte. So ein, und im Kirchenjahr 2000, nee, im Kirchen, wie hieß das? Dum, 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 dum. Ah, finde ich jetzt nicht. Achso, der evangelische Kirchentag, ne? So ein 2001, so ein, haben 52 Theologinnen und Theologen beschlossen, so, wir werden eine neue Übersetzung machen. Das ist die Bibel, von der ich immer rede. Und ich wollte jetzt unbedingt mal wissen, wie heißt die und was ist da wirklich anders zu Gottes Wort jetzt so, wie wir es kennen, ne? So, und die Bibel gibt es seit 2006 auf dem Markt. Ist eine Bibel, die, die immer neu übersetzt wird oder ausgelegt wird. Also es ist immer eine neue Auflage, so halt mit dem Zeitgeist, ne? Muss die verändert werden, so, ansonsten passt es nicht mehr. Die nennt sich die Bibel in gerechter Sprache. Kannst du bei Amazon kaufen, überall. So ein, ist für einen ökumenischen Gottesdienst ausgelegt, aber auch für einen Normalchrist. So ein, wird auch in vielen Gemeinden schon zum Gottesdienst verwendet. So ein, also Bibel in gerechter Sprache oder kurz Bix. So ein, ich habe die noch nie gelesen. Ich habe immer nur von anderen Christen gehört, es soll so eine Bibel geben, aber so ein, ist echt krass. So ein, die Mehrzahl von den Übersetzerinnen dort kommen aus der protestantischen Kirche, haben aber auch Katholiken mitgemacht. So, es liegt einfach nur daran, weil es halt vom evangelischen Kirchentag halt ausging. Ne? So, und zwar haben sich da feministische Theologie, jüdisch-christliche Dialog, Befreiungstheologie und Sozialethik zusammengeschlossen und haben gesagt, so, wir können die Bibel einfach so nicht mehr lesen und lernen, so ein, weil das passt nicht zu dem Zeitgeist und nicht zu unserem Glauben. So ein, wir müssen die Bibel endlich mal in eine gerechte Sprache schreiben. So ein, weil, so wie es hier steht, so wie Gott sich hier offenbart, ist es ungerecht. Zum heutigen Stand der Moral. So ein, so, und jetzt nur ein paar Sachen, was anders ist. Ich fand es interessant und ich, ja, finde es wichtig, dass wir das einfach wissen, damit wir auch damit umgehen können und uns entscheiden können, wie wir das selber dazu stehen. So, du kannst ja was anderes glauben als ich, so, aber du musst halt erstmal hören, um dich zu entscheiden. Zum Beispiel eine Sache, dass die Feministinnen schon immer ein Problem hatten, dass die Frauen so wenig erwähnt werden. So, und jetzt steht da halt Hirtin, Fischerin, Prophetin, Apostolin. Zum Beispiel Bibelverse wie, so Jesus ging mit seinen Apostolinnen und Aposteln zum Tisch, um zu essen oder sowas, ne? So, dann von den Befreiungstheologie, da kommt rein so ein Mägde und damals im Römischen Reich, so, und wir müssen das sagen, wie es ist, so, das waren Sklaven, Sklaverei. So, und also steht jetzt nicht mehr Mägde, sondern Sklavin. Genauso Herr kann man nicht mehr sagen, so, von daher steht nicht mehr Herr Jesus oder Herr Gott, sondern es wird was anderes reingesetzt, zum Beispiel ich bin da oder so, ne? Oder einfach nur Jesus. So, dann die traditionelle Gottessprache, Gottes Ansprache wurde geändert, also du wirst nicht mehr das Wort Herr finden, so, weil es kann nicht sein, dass jemand Herr ist über uns, wir sind die Herren, so, und du wirst nicht mehr das Wort Er finden, großgeschrieben. Ne, was du oft findest. So, das Wort Jahwe, dieses unaussprechliche, dieser unaussprechliche Name, so, der wurde einfach verändert mit verschiedenen Persönlichkeiten von Gott. So, ich bringe noch ein paar Beispiele. So, darunter sind auch ziemlich viele weibliche. So, dann, was auch super interessant ist, also es gibt jetzt Jüngerinnen und Jünger. So, die Auferstehung von Jesus und unsere Hoffnung auf die Auferstehung der Toten, so, ist einfach widerlegt. so ein, und jetzt haben sie es wie folgt geändert, ein Beispiel, so ein, aus 1. Korinther 15. In der Lutherbibel heißt es, so auch die Auferstehung der Toten, es wird gesät verweslich und es wird auferstanden unverweslich. Ne? Also so ein, wir haben einen verweslichen Körper, aber wenn wir auferstehen, so, dann haben wir einen unverweslichen, einen ewigen Leib. Ne? So ein, in der Bix steht jetzt, genauso ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Gesät werden Menschen in eine zerstörbare Welt, wahrhaft Lebendige stehen auf. So, es gibt kein ewiges Leben mehr. Es gibt keine Ewigkeit mehr, sondern es gibt Ewigkeiten. So, und alles hat Bezug auf das Hier und Jetzt. So, es gibt nur das jetzige Leben. So, die Bix, diese, diese vergängliche Welt, wie Gott sie beschreibt, auch in der Offenbarung, ne, alles wird zu Ende gehen, alles wird vergehen. Dieses Wort vergänglich, so wurde ersetzt durch zerstörbare Welt. So, also, die Welt, die kann erhalten werden. So, und die Welt wird nicht zugrunde gehen müssen. So, und die Hoffnung wird halt auf die Erde und auf die Zeit jetzt gerichtet. So, und aus der Verheißung wird eine Aufforderung, nämlich wahrhaft lebendig zu sein. So, und hey, Gott hat gesagt, seit Abraham und Eva ist der Mensch geistlich tot, nicht geistlich lebendig, unfähig, das Licht so, und die Wahrheit zu erkennen und zu sehen. So, und, aber die neue Theologie sagt halt genau das Gegenteil. So, der Mensch ist an sich fähig, das Licht zu sehen und tut es auch. Aber wenn du ein neues Leben hast, so, dann bedeutet das so viel wie nicht ein neues Leben, eine neue Wiedergeburt, sondern du hast einfach ein Leben jetzt mit Gott und dadurch siehst du das Licht noch heller und noch doller. So. Es wird gesät, Luther, ein natürlicher Leib und wird auferstehen, ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Die Bix, gesät wird ein lebendiger Körper, ein Körper, den Gottes Geist erfüllt, der steht auf. Wenn es einen lebendigen Körper gibt, dann gibt es auch einen geisterfüllten. Und das andere, dass Gott stets, ist nur ein Ausschnitt aus der Bibel, dass Gott stets derselbe, aber nicht immer die gleiche, stets die gleiche, aber nicht immer derselbe ist. So ein, also Gott ist veränderlich. So ein, Gott ist nicht immer der gleiche oder die gleiche, sondern Gott ist, verändert sich und verändert seine Gedanken auch. Deswegen können auch die Mormonen mit rein, so weil so ein Gott noch mehr Wort gibt, auch heute noch. Gott ist weder Frau noch Mann, weil sie schreiben beides. So. Er ist Frau und er ist Mann. Am Anfang war nicht mehr das Wort. Kennt ihr das von Johannes? Am Anfang war das Wort oder 1. Mose. Ne? So, und alles ist durch ihn und nichts wäre ohne ihn und alles ist zu ihm hingeschaffen. Ne? So, das Wort wurde weggenommen und ersetzt durch das Wort Weisheit. So, also am Anfang war nicht das Wort. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, dass das Wort Jesus Christus ist. Ne? So, durch Johannes Evangelium. So, sondern am Anfang war die Weisheit, die Erkenntnis. Das ist schade, so weil da auch der Blick für Jesus weggeht. So, aus dem Heiligen Geist, das wurde rausgenommen, das heißt jetzt Heilige Geisteskraft. So, also eine Energie, eine Macht, so ein Gefühl, so ein, was halt da ist, ne? So wie was aus der Steckdose kommt. Also es gibt nicht den Heiligen Geist als Person. So, damit ist auch Dreieinigkeit weg. So, Gott der Vater ist nicht mehr da. So, weil Vater bezieht sich auf Mann und das geht nicht. So, Jesus rechtfertigt nicht mehr den Sünder. So, ja, der Heilige Geist wird zur Kraft. Beispiel Luther, denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sünden geworden sind, zu Sündern geworden sind, also der erste Adam, wie durch Adam wir zu Sünder geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Und jetzt die Bix. Denn dadurch, dass ein Mensch Gott nicht hörte, kam er dazu, dass die vielen der Sündenmacht dienen. Aber ebenso werden dadurch, dass einer auf Gott hörte, die vielen befähigt, Gerechtigkeit zu verwirklichen. Also die Sünde kommt nicht mehr durch Adam, sondern durch dich selbst. Und wenn du ein gutes Leben machst, so, dann ist es in Ordnung so. Die Bix beginnt, da beginnt der Schlamassel, der Abfall so von Gott, nicht durch Ungehorsam, sondern weil man einfach was überhört hat. Und es wird auch nicht erklärt, dass man, ob man Schuld daran hat oder nicht. So, die Sünde liegt nicht auf Seiten der Menschen, sondern das Problem liegt bei der Sündenmacht. Das ist das Problem. Also die Lösung des menschlichen Problems besteht nicht im Jesu Opfer aus Gehorsam, sondern in seinem Hören auf Gott. Und halt so Begriffe wie Gehorsam und Ungehorsam, die werden halt vermieden. So, jetzt noch ein paar Beispiele. Luther: Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll, von Geschlecht zu Geschlecht. Und die neue Bibelübersetzung: Und Gott redet zu Mose, ne, der Herr, und die Bix: Ich bin da, Beschützer eurer Eltern, Gott eurer Väter, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und ihrer Frauen. So ein, ja, ist egal. Das ist mein Name auf ewig, heißt das Original. Und jetzt heißt es, das ist mein Name für alle Zeit. Hey, die Ewigkeit ist außerhalb von Zeit. So ein, in der Ewigkeit gibt es keine Zeit. Das, was gestern war, ist dort schon vielleicht noch nicht passiert. Und das, was morgen kommt, das war gestern schon. So ein, es gibt keine Zeit. So ein, mit ihm sollen alle Generationen sich an mich erinnern. Herr Gott hat gesagt, anrufen, mit dem man mich anrufen soll. Diesen ewigen Namen, so der außerhalb der Zeit für immer bleibt, so mit dem soll man ihn anrufen. So, das trifft auch den Geist der Zeit. So, es gibt keine Ewigkeit mehr, es gibt nur das Leben hier und jetzt. So, und es geht nicht mehr darum, Gott anzurufen als Person, sondern es geht darum, sich daran zu erinnern, dass es einen Gott gibt. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Die Bix: Berichten will ich, was die Heilige festgesetzt hat. Sie sprach zu mir, mein bist du, ich habe dich heute geboren. Die Luther: So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, ich habe kein Gefallen am Tode der Gottlosen. Und so weiter. So wahr ich lebe, laut Bix, Ausspruch der Ewigen, mächtig über allen, mir liegt nichts am Tod des ungerechten Menschen, sondern daran, dass du ein ungerechter Mensch sich von der bisherigen Lebensweise abwendet und lebendig bleibt. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch. Und jetzt kommt auch die moderne Lehre. Übersetzt jetzt mit der Bix: Ihr habt gehört, dass Gott gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen. Ich lege euch das heute so aus. Und das ist auch ein großer neuer Lehrpunkt und Überzeugung, dass Gott nichts mehr sagt, und so ist es, sondern dass Gott nur noch auslegt. Und deswegen gibt es auch die Möglichkeit, die Bibel immer neu zu schreiben und immer zu verändern. Weil Gott legt es immer zeitentsprechend neu aus. So ein, das sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, und mit der Bix: Der Jude Jesus sagte zu den anderen jüdischen Menschen, die ihm glaubten. Und es hört sich erstmal nicht anders an, aber wenn du darüber nachdenkst, ist es ein Riesenunterschied. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich an Jesus Christus glaube, als Person, als meiner Retter, Erlöser, oder ob ich Jesus Christus glaube. Wenn ich Jesus glaube, dann glaube ich an das, was er sagt. Und ich glaube an das, was er sagt. Aber ich glaube nicht nur dem, was aus seinem Mund kommt, sondern ich glaube an mein Lamm. Lutherbibel: Wenn der Herr, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und die Bigs, die sind gleich durch. Und die Bigs: alle die die Ewige liebt, muss ich erst mal umdenken, erzieht sie. So ein, und das ist auch ein Riesenunterschied. Weißt du, weil wenn du dem modernen Stand folgst, so, dann ist es ein Unding, jemanden zu züchtigen. Das Wort überhaupt im Mund zu nehmen, ist schon verkehrt. So, sondern du erziehst deine Kinder. Und die heutige Art, so, wie man seine Kinder erzieht, ist halt so ein, die Lehrmeinung, so ein, lass dein Kind leben, wie es will. Lass es tun, was es will. Sag nichts gegen dein Kind, sag nicht, dass es was falsch macht, sondern wenn es darauf Lust hat, dann lass es, weil auch Kinder haben das Recht, sich frei zu entscheiden. So, wenn du dein Kind so erziehst, dass du es züchtigst, dann bedeutet das nicht, dass du dein Kind in Schläge erziehst, sondern das Wort Zucht bedeutet, du setzt dein Kind Grenzen. Du gibst ein klares Bild, wo du sagst, das ist der Weg, den du gehst und nicht weiter. Das ist richtig, das ist falsch. Dass du sagst, hey, so geht das hier nicht, du machst das hier so nicht. Das bedeutet Züchtigung. Du legst eine Grenze und sagst, stopp. Aber das ist nicht mehr die Art, wie man heute Kinder erzieht. Und wenn du jemand bist, der sein Kind noch so erzieht, dann bist du, ja, hast du schlecht abgeschnitten. Ja, und das ist hier ein, weißt du, das sind nicht nur ein paar Gemeinden oder so, sondern das ist so ein, das ist großflächig so, weißt du? Und es ist schon Wahnsinn, einfach zu sehen, ich habe noch ganz viel rausgefunden, aber das werde ich jetzt alles nicht labern. Es geht jetzt so nicht darum, ne? Ich will jetzt so nicht jedes Ding, was jetzt anders ist, zu Gottes Wort hier rausholen oder so, und darum ging es mir nicht. Mir ging es nur darum, zu sehen, wie sich die neue Glaubensrichtung anhört. Und was sich verändert und was Anstoß gibt. Hey, wenn du der Bibel folgst, dann sind es die Punkte, wo du anstößig bist. Das ist nun mal so. Wenn du der Bibel treu bist, dann wird die ökumenische Bewegung zu dir sagen, ist ein Zitat, das beim Kirchentag gemacht wurde über uns fundamentale Christen, über die einen Herrn haben im Himmel, die sagen, wir machen, was er sagt, und zwar so, wie er es sagt. Dann gehörst du zu der Region, wo die meiste Christenheit sagt, die heute auf dem Podium steht. Ich lese einfach vor. Du wirst auf eine Stufe mit Sektierern, die sich auf eigene Sonderoffenbarungen berufen, und friedensgefährdenden Konfessionalisten gestellt, die nein, nicht in guter Absicht um die Wahrheit ringen, sondern konfessionellen Streit schüren wollen. Die ganze Welt dreht sich gerade um Einheit. Und auch die Christenheit dreht sich heute um Einheit. Ja, wenn du dem folgst, so wie es immer war, so wie sich Gott offenbart hat, dann wirst du als Feind gesehen für das, was gerade global passiert. Und dann ist diese alte Lehre eine Sonderoffenbarung, so ein eigenes Ding. Und dann bist du nur noch ein Streitgrund. Das ist schon krass, dass so das freie Gemeinden, die oder Christen, die dies ernst meinen und kompromisslos gehen wollen, so ein, dass sie gleichgestellt werden mit den fundamentalen Muslimen zum Beispiel. Ne? Diese extremen Gruppen. So ein, dass deswegen auch das Evangelisieren verboten wird jetzt, so großflächig. So ein, in Deutschland darfst du zwar auf die Straße gehen und evangelisieren, so ein, aber du machst dir keine Freunde damit in der kirchlichen Welt. So ein, weil es gegen alles ist, wofür gerade gekämpft wird, auch unter den Christen. So, und es soll endlich Frieden und Einheit sein, so, und ja, und das halt auf Kosten von Gottes Wort. Und es ist echt die Frage, so, willst du in so eine Koalition mitwirken? So, und ich habe jetzt beschlossen, ich nicht. So ein Calvary Chapel Friedensberg wird das nicht tun. So und aus Erfahrung weiß ich und aus Gottes Wort, so ein, wie er gesagt hat, in jeder Gruppe sind seine Lämmer noch enthalten. Ne? So. Und aus Erfahrung weiß ich, dass Gott mir diese Lämmer auch immer wieder aufs Herz bringt. So, seit wir in Görlitz sind, so ein, habe ich aus verschiedenen Kreisen Leute kennengelernt, Christen kennengelernt, so ein, so ein, wo ich sage, oh toll, so ein, ihr hört es Jesus, ne? Sie sind sein Schaf. So, und da ist egal, ob katholisch, evangelisch oder sonst irgendwas. So ein, was denn, Gott stellt uns als Gemeinde auch die Leute hin, und manche davon sind Leiter, so ein, und andere sind Gläubige, so ein, und mit denen, so ein, die werde ich unterstützen, so ein, und segnen, und zusammenarbeiten und zusammen beten und Gemeinschaft haben. Wir haben das gleiche Fundament, und das Fundament ist nicht die moderne Lehre, sondern das Fundament ist Jesus Christus. So. Jesus hat gesagt, wer auf Sand baut, da kommt ein Wind und weg ist es. Alles, was du erarbeitet hast. Wenn wer auf Stein baut, ein stabiles Fundament hat, was sich nicht verändert, so, und da kann Wind und Wetter kommen, so, und dieses Haus wird Bestand haben. Er hat auch gesagt, so, die Bauer bauen vergebens, so, wenn nicht im Geist gebaut wird. So, wenn sie ohne Gott bauen. Oder wie Paulus zu einer anderen Gemeinde sagt, so, ihr habt im Geist angefangen und im Fleisch vollendet. Hey, ich werde nicht im Fleisch verenden. So, ich will irgendwo draufstehen, so ein, was nicht nachgibt und was sich nicht verändert im Laufe der Zeit, nur weil die Ansichten sich drehen. So ein, es ist wichtiger denn je als Gemeinde, so ein, für das zu stehen, so woran wir glauben. Und ich werde nicht rausgehen und Krieg führen. Ich werde niemanden provozieren, und dass ich mal gegen andere Gemeinden oder Glaubensrichtungen was ausspreche, eine Predigt, das liegt nur daran, weil wir gerade hier durch die sieben Sendschreiben gehen. So ein, das sind, aber wenn jemand auf meinen Weg kommt und es wissen will, dann werde ich ihm sagen, so ein, was ich denke. So ein, hey, und du musst dir echt klar sein, was du willst. Ja, also Zusammenpunkt für Ökumene. Die moderne Ökumene, wenn du die Lehren richtig verfolgst, so wie sich jetzt alles verändert und was jetzt geklaut und für was gekämpft wird dort, so ein, die Ökumene vertritt die Haltung, dass die Menschheit und die Welt in Christus bereits erlöst ist. Weil Jesus ja für alle starb. So ein Beispiel. Ich wurde nach Niesky eingeladen, zu Brüdergemeinde, zu diesem Jugendclub, schon ein paar Jahre her, also 2 Jahre oder so, sind gerade nach Görlitz gekommen, und für die habe ich halt schon bestimmt 4 Jahre gebetet, davor in Leipzig schon. So, und die haben mich eingeladen, um da halt zu lernen, ist die Jugendarbeit dort oder die, wie sagt man, Christenjugend?
Die frühe Gemeinde.
Gemeinde. Ja. So ein, und ich erzähle jetzt Evangelium und ich erzähle von Gottes Wort und danach sehe ich eine große Gesichter. So ein, und dann frage ich ein bisschen nach und die fragen ein bisschen nach und dann hat sich Folgendes rauskristallisiert, so ein, was halt dort geglaubt und gelehrt wird, so ein, ist halt ökumenisch. So, und zwar haben sie gesagt, es gibt kein Gut und es gibt auch kein Böse, so ein, es gibt auch keinen Satan, so ein, oder Hölle, so ein, und es ist egal, ob du glaubst oder ob du nicht glaubst an Jesus Christus, du bist errettet, weil Jesus Christus ist für alle Menschen gestorben am Kreuz. So, von daher, Gott wird es nicht zulassen, dass irgendjemand verloren geht, sondern da Jesus für alle Menschen gestorben ist und das Blut für alle reicht, so sind, ist die Menschheit schon errettet. Und das hat mich so geschockt, weil ich das live noch nie gehört habe. Ne? So, aber jetzt habe ich mal rumgehört so, und das ist das, was jetzt gerade rumgeht. So, und das ist der Wahnsinn. So. Also damit fällt eine Bekehrung als Voraussetzung zum Erlangen der Erlösung weg. Und es bleibt einfach nur bei so einem bloßen Erkennen von Jesus. Und die Bibel, die wird als unzahlbarer Schatz der Kirche gezählt, aber es ist nicht das einzigste Wort. So ein Wiedergeburt bedeutet lediglich ein größeres Maß an Licht zu haben. So, also hast du vorher, vor der Wiedergeburt schon Licht. So, aber wenn es sowas gibt wie Wiedergeburt, dann ist es halt, dass du dich entschieden hast für Gott und jetzt im Licht läufst. So, und wenn du diesen modernen Lehren halt folgst und mal zuhörst, wie das Evangelium gepredigt wird, und was gesagt wird, wie das Evangelium jetzt gepredigt werden soll. So, zum Beispiel bei Willow Creek oder Pro Christ oder die Gemeinden, die nach dem Buch ihren Gottesdienst ändern, leben mit Vision. So, ja, dann wird ja einiges klar. So, und zwar, dass es nicht mehr darum geht, so, dass der Sünder gerechtfertigt wird durch das Blut des einen, sondern wird mehr Gewicht drauf gelegt, so ein, du bist wertvoll für Gott und deswegen hatte Jesus so ein großes Opfer Jesus gegeben, so ein, um dir zu zeigen, wie wertvoll du bist. So ein, ich habe ein paar Zitate und dann sind wir fertig. Und zwar sind es ein paar Zitate von Pazzano. So, man muss echt aufpassen, weil psychologisch gesehen ist es super geschickt, die Gemeinde so zu führen und so zu lernen, dass sich niemand angegriffen fühlt. So, aber mit dem biblischen Evangelium hat es dann nichts mehr zu tun. Also Pazzani, im Endeffekt muss ich nicht Pazzani erwähnen. So, im Endeffekt geht es darum, so, du bekommst mit Jesus ein ungebrochenes Selbstwertgefühl, so, und eine starke Selbstachtung wird vermittelt. So, ich lese mal vor. Das liegt ganz auf der Linie der Psycho-Irrlehre von Robert Schuller, das ist der Typ, von dem so diese Lehre und Art zu glauben entstand, der nun auch in der deutschen Christenheit an Einfluss gewinnt. So, dadurch, dass wir unser Leben bei Jesus festmachen, so, also du wirst nicht mehr hören, dass du so ein Jesus, dass du sterben musst, dein Kreuz auf dich nehmen sollst, sondern höre das Klopfen von Jesus, so, und mach dein Leben fest mit ihm. So, also bei Jesus festmachen kommt in unserem Leben eine totale Sicherheit und ein starkes Selbstwertgefühl. Ich bin geliebt. So, der ewige Gott, der hat für mich das größte Opfer gebracht, um mir zu zeigen, wie kostbar ich bin. Ich bin wer. Und wir werden innerlich stark, wenn wir uns dem öffnen. Ja? Sie dürfen sich so wichtig nehmen. Und hier, ja, ist egal. Lest mal einfach noch den Rest und dann bin ich fertig. Vers 19. Alle, die ich lieb habe, die überführe ich und die züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. So ein, weil selbst die Gemeinde, die am verachtenswertesten ist von allen Gemeinden, die er bis jetzt genannt hat, so ein, selbst die liebte. Und selbst die setzte ihre Grenzen und sagt ganz laut, hey, das ist falsch. So, dreh um. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und dieses Anklopfen, wenn du richtig reinguckst, so ein, vom Griechischen her, so ein, ist nicht ein, so ein, sondern es ist so ein ganz sanftes, beständiges, leichtes Klopfen. So ein immer wiederkehrendes, nicht aufhörendes, leichtes Klopfen. So ein, dass er Jesus an unsere Herzen schlägt. So ein, was sind, und ich kenne das Klopfen, kennt ihr das? So, zum Beispiel, Stefan, vergib deiner Frau. Stefan, entschuldige dich bei deiner Frau. Entschuldige dich jetzt bei Dorit. Stefan, entschuldige dich bei Dorit. Ja, ist gut, ich mach's so, ne? So, und dann machst du die Tür auf und du entschuldigst dich und du hörst auf dieses leise Klopfen so ein, und du bist wieder da mit ihm. Und er steht an jeder Tür und klopft. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, und jetzt kommt das Krasse, die Gemeinde, die am weitesten weg ist von ihm, ne? So die Gemeinde erhöht er auf den höchsten Platz, so von der Verheißung her. Für die erkennen wieder und ihn annehmen und den richtigen Weg gehen. So. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinen Thron zu sitzen. So, ist der Wahnsinn, oder? So wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. So. Ja, was bedeutet es, kalt zu sein? Kalt sein bedeutet, du, ne? So, du glaubst nicht an Jesus, du glaubst vielleicht auch nicht an Gott, so, und du willst dein Leben gehen, du bist der Herr in deinem Leben. Was bedeutet es, heiß zu sein? Du bist im Heiligen Geist, so, und du hast einen Herrn, der über dir regiert, du folgst ihm nach, so, du rufst aus, in deiner Macht, in deiner Kraft, auf deinem Weg, auf deiner Art, in dir möchte ich sein. So ein, ne, du brennst halt, dieses Feuer, so ein, und lau? Lau bedeutet so, du bist nichts von beiden. So, du bist manchmal kalt und manchmal heiß. Vielleicht am Sonntag zum Gottesdienst bist du heiß und brennst, hast die Predigt und sagst, Gott hat wieder geredet, und dann kommt der Montag, und dir ist total egal, ob da Gott ist und was er hat und was er dir gesagt hat. Und du lebst weiter dein Leben. In Party, in Lust, in Unterhaltung, in vielleicht in deinem Vorlieben oder sonst was, deine Überzeugung. Und dann kommt der Mittwoch und dann bist du wieder voll Feuer. Und dann kommt der Donnerstag und dir ist wieder alles egal. Und das nennt man Religiosität. So. Und ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung gemacht habt, aber ich habe die Erfahrung gemacht, die schwerste Gruppe von Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, sind die religiösen Menschen. Das sind die, die warm sind. Das sind die, die so eine Scheingerechtigkeit haben und sagen, ja, ich glaube ja, oder ich mache ja, oder ich bin schon so ein, weißt du, also ich bin eigentlich ein ganz guter Mensch und ich versuche auch immer mal was Nettes zu tun. Letztens erst, da habe ich hier eine Frau getroffen auf der Straße und da sind dir Erdbeeren aus dem Korb gefallen, habe ich sofort alle aufgesammelt. So, ne? Also ich bin schon ganz gut so, oder ich habe Patenkind in Afrika, das ich nicht kenne, oder irgendwas. Oder ich gebe meinen Zehnten in die Gemeinde oder was weiß ich. Also ich bin ja eigentlich ganz gerecht. Aber so kalt sind, dass sie sagen, aber Gott, dir gebe ich nichts. Wenn du jetzt mir was sagst, was ich dir geben soll, weil du weißt, es ist nicht gut für mich, bin ich nicht für bereit. Mein ganzes Leben dir nachfolgen? Nee. Also ein Teil gehört mir. Dich auf dem Thron sitzen lassen? Nee. Ich möchte auf dem Thron sitzen und regieren. Ich will sagen, wo es lang geht und was der nächste Schritt ist. Ich weiß schon einen guten Weg. Ich bin der Herr. An die kommst du nicht ran. Außer der Heilige Geist macht echt viel. Also es ist besser, zu jemandem zu gehen, der kalt ist. Weil zu dem kannst du hingehen und der hat die Möglichkeit dann zu erkennen und zu sagen, ich war die ganze Zeit auf dem Irrweg, ich bin voll schuldig, ich tue Buße, und ich nehme diese Vergebung an. Der kann sich verändern lassen von Gott. Oder jemand, der heiß ist, da ist es eh klar, ne? Und das ist ein Thema, was ich echt nicht gern anspreche. Weil ich da immer Angst vor hatte. Weil ich Angst hatte zu richten. Oder mich zu überheben über andere. Aber mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich es einfach nicht mehr so denken kann. Weil ich lese Gottes Wort und es steht da. Und ich denke mir, warum sollte ich dagegen sprechen, weil dann bin ich doch auch nicht anders als ein kompromissvoller Mensch. Und mache Kompromisse in meinem Glauben. Und dann liebe ich doch die Menschen auch nicht. Ja, weil was haben die denn davon, die auf Irrwegen sind und du gehst mit ihnen? Und du kennst den Weg und du bist überzeugt von dem richtigen Weg, aber du klopfst ihn noch auf die Schulter und sagst, ja, geh weiter so. Obwohl du innerlich denkst, du bist echt voll auf dem Abweg gerade. Du gehst gerade überhaupt nicht mit Jesus. Was ist daran Liebe? Und das kommt halt auch vom vertretenen Denken und von der Definition von Liebe heutzutage unter Christen. Liebe bedeutet, so ein Blümchenchrist zu sein. Ne? Du rennst mit deinem Körbchen und deinem Blümchen durch die Welt, durch die Gemeinden, in deinem Leben und hast nichts mehr zu tun, als zu sagen, Liebe, Frieden, Freude. Ach, du bist traurig. Oh. Öffne dich für Gott, lass ihn in dein Leben rein, und du wirst nicht mehr traurig sein, weil wir singen ganz schöne Lieder, Du tröstest mich, du hast mich lieb, das ist, was du mir schenkst, du bist so gut zu mir. Ne? Ich bin kein Hippie-Kind. Wenn ich die Bibel lese, dann soll ich kein Blumenkind sein, sondern unverblümt. Das Wort gerade schneiden. Ja, wenn ich ein Bruder oder eine Schwester oder jemand, der es mal sein könnte, dann ist es meine Aufgabe, wenn ich liebe und ich eine Erkenntnis habe, ihn sanft echt zu zeigen, okay, aber gucke, was Gott sagt. Wie verdorben kann man sein, wenn man die Wahrheit kennt? Und der Wahrheit folgt, aber den seinen nächsten Arschtritt gibt, weil man Angst hat, dass er den einen nicht mehr mag. Oder man irgendwie einen schlechten Abdruck kriegt von draußen her. Gucke, der ist doch total gesetzlich oder richtet oder. Wie verdorben kannst du sein? Das sind die schlimmsten von allen. Dann bist du lau. Weil dann bist du dir wichtiger als Gott. Und dann ist deine Wahrheit oder deine Gerechtigkeit wichtiger als Gottes Gerechtigkeit. Und verdreh das nicht, sondern so werd weise und erwachsen und prüf es in Gottes Wort. Und Jesus hat gesagt, sie werden euch hassen, um meinetwillen. wenn sie mich gekreuzigt haben, dann werden sie das auch mit euch machen. So, und wenn sie mich verspottet haben, dann werden sie das auch mit euch tun. Warum sollten wir besser sein als er? So, und warum sollten wir unser Leben im Endeffekt anders sein als das, was er geführt hat? Mit all den Kosten, die es hatte, den Willen des Vaters zu tun. So, und weißt du, warum sollten wir angenommener sein? So, und ich bin Gott so dankbar, dass ich kein Clown sein muss und keine Pantomime, so dass die Räume sich erfüllen. Und ich bin nicht nach Görlitz gekommen, so dass ich nicht nach Görlitz gekommen, damit so sich Räume füllen und wir eine wachsende Mitgliederzahl werden, so, sondern ich bin nach Görlitz gekommen, Verlorene zu erreichen. So, und wie weit das halt wächst, das liegt bei Gott. So. Und ich bin echt froh, dass ich Freunde habe, so, und Brüder und Schwestern in anderen Gemeinden hier in Görlitz, die ich kennengelernt habe. So, und dass ich weiß, da kann ich jederzeit hin mit dem beten. So, jederzeit hin die um Hilfe bitten. So, und jederzeit auch selber Trost sein und Erbauung, weil denen geht es genauso schwer in ihrer Gemeinde gerade. So, und da Licht zu sein und Zeugnis zu sein. Und so, ja. Und ich bin mir sicher, dass die Räume hier immer mal voll werden und dann wird er leerer. So. Aber darum geht's halt nicht, ne? Ja, ich danke, dass du treu bist und ich danke, dass du gut bist und dass du keinen Kompromiss machst mit mir. Dass du mich nicht heute mal liebst und morgen nicht. Dass du mich so nimmst, wie ich bin. Und so, und ich würde dich gern so nehmen, wie du bist, komplett. So, du liebst mich, egal was die Leute dazu sagen. Und ich danke dir, dass du mich liebst und lieb hast, obwohl du meine Ungerechtigkeit kennst und das, obwohl du mein Herz kennst, dass ja, dem es manchmal echt wichtiger ist, so Menschen zu gefallen als dir. Und ich will Buße tun für jedes Mal, so ich ja, aus Stolz oder Selbstsucht so ein irgendwie mich gegen dich gestellt habe oder wo ich geschwiegen habe. Mir tut das so leid. Ich habe so viele gehen sehen und abfallen sehen von dir, weil ich geschwiegen habe. Ich war echt ein unfähiger ältester Herr. Es tut mir so leid. Du hast mich berufen, so ein auch zu ermahnen. Ich hatte Angst davor. Angst davor, weil ich Angst hatte, Freunde zu verlieren. Jetzt habe ich nicht nur Freunde verloren, sondern auch Geschwister. Es tut mir so leid, ja. Ich danke dir, dass es nicht nur abhängig ist von meinen Fehlern, dass du trotzdem deinen Plan machst. Und ich bitte dich, dass du uns Mut gibst, so dir zu folgen. So, ich glaube, man braucht mehr Mut denn je, die Zeit hier zu bestehen. So. Was sich alles so richtig anhört und doch total falsch ist und vertrete. Ich danke dir, dass du das zu schätzen weißt, so, und dass du uns ja, versprichst, mit auf dem Thron zu sitzen. So, weil wir die schlimmste Verfolgung haben, die man haben kann. Ja. Und ich bitte dich echt, Heiliger Geist, dass du uns immer lehrst und Weisheit gibst, dass wir persönlich und als Gemeinde echt abschätzen können, was ist von dir und was nicht. Und so, gib uns Weisheit zu erkennen, was ist richtig und was ist falsch. Und ja, hör nicht auf, ja.